SRF Audio.
Regionaljournal Basel. Weniger Verkehr und weniger volle Züge. Die Pendlerströme eindämmen, das kann man über das Portemonnaie. Das bestätigt eine neue Studie von der Uni Basel. So viele junge Wildsäue wie schon lange nicht mehr. Im Baselbiet sorgt das bei den Bauern für Sorgenfalten, weil die Säule Hunger haben.
Es ist dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Sauerei. Das tönt wirklich extrem. Also die Kätschen hier auf dem Zeugsumme, das hört man also gut.
Denn er taucht ein in die Geschichte unserer Region. Der Autor Werner Rieser ist heute unser Herbstgast. Das Wetter, morgen regnet es zuerst, dann gibt es noch ein bisschen Sonne. Am Mikrofon der Patrick Künzle. Zu Stosszeiten sind ein Haufen Leute unterwegs mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das führt zu Lärm, Stau, dreckiger Luft oder auch zu bumsvollen Zügen und so zu externen Kosten in Milliardenhöhe. Aus diesem Grund diskutiert man auch in Basel-Stadt über Mobility Pricing. Die Idee ist, dass man das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung steuern kann, und zwar über das Portemonnaie. Jetzt kommt eine Studie von der Uni Basel zum Schluss. Mobility Pricing, das funktioniert. Philipp Schremle.
Forscherinnen und Forscher von der Uni Basel, von der ETH Zürich und von der Zürcher Hochschule für angewendete Wissenschaften haben einen Feldversuch gemacht mit 3700 Leuten. Die Leute brauchen alle das Auto an mindestens 2 Tage pro Woche. Die Forscher haben diese Leute dann eingeteilt in 3 Gruppen. Eine Gruppe ist jede Woche darüber informiert worden, wie viele Kosten sie verursacht mit ihrem Mobilitätsverhalten und hat Tipps bekommen, wie man die Kosten könnte reduzieren könnte. Die zweite Gruppe hat die gleichen Tipps gehabt, aber man hat diesen Leuten versprochen, dass wenn sie ihre Kosten reduzieren, dann kriegen sie das Geld, das sie eingespart haben, am Schluss der Studie auszahlt. Und die dritte Gruppe, die hat gar keine Informationen gehabt. Das Resultat fasst der Studienleiter Beat Hintermann von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Basel so zusammen.
Wir haben dann gesehen, dass die Pricing-Gruppe tatsächlich signifikant reagiert hat. Also wir haben statistisch signifikante Reduktion von diesen externen Kosten können messen. Das sind etwa 5% Reduktion. Und bei dieser Gruppe, die nur Informationen gesehen haben, haben wir nichts statistisch signifikant gesehen. Also mindestens nicht für die ganze Stichprobe.
Das heisst, die Information, dass man externe Kosten verursacht, das lenkt allein nicht. Aber wenn es die Leute direkt in ihrem Portemonnaie spüren, dann sind sie bereit, ihr Verhalten zu ändern. Die ihr Mobilitätsverhalten geändert haben, die haben Folgendes gemacht.
Das eine ist ein Umsteigen weg vom Auto und eher hin zum öffentlichen Verkehr, teilweise ein bisschen hin zum Velo. Das ist mal das eine, das Umsteigen auf das andere Verkehrsmittel. Und das Zweite, was wir beobachtet haben, ist eine veränderte Abfahrtszeit. Also am Morgen vor allem sind die Leute etwas früher aus dem Haus gegangen, etwas früher gearbeitet. Und das hat dann die Staukomponente von dem Pricing, die variiert hat über den Tag, hat es etwas reduziert.
Mit Mobility Pricing den Verkehr steuern ist also grundsätzlich möglich. Das ist die Kernaussage der Studie. Der Bundesrat hat vor gut einem halben Jahr die rechtliche Grundlage geschaffen, dass Kantone und Gemeinden ab 2024 Pilotversuche mit Mobility Pricing machen können. In Basel ist so ein Pilotprojekt dann auch schon geplant.
Der Philipp Stämmli hat berichtet. Zu den Meldungen. Im Kanton Basel-Land ist der neue Impfstoff vom Hersteller Johnson & Johnson ab dem 14. Oktober parat. Ab dann kann man sich zumutens mit diesem Impfstoff gegen Corona impfen lassen. Der Impfstoff ist gut für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer, BioNTech und Moderna impfen lassen können. Anmelden für die Impfung mit dem neuen Impfstoff kann man sich ab dem Freitag und zwar ab dem 6. Uhr zu oben. Zugpassagiere, die ab Basel fahren, müssen sich an den nächsten 4 Wochenenden auf neue Abfahrtszeiten einstellen und auf Züge, die ganz ausfallen. Der Grund? Die Hauptzufahrt zum Bahnhof SBB zwischen Basel und Muttenz ist gesperrt, das wegen Bauarbeiten. Züge können den Basler Bahnhof nur via Güterbahnhof anfahren. Der SBB fordert ihre Kundschaft auf, den Online-Fahrplan zu konsultieren. Die Gemeinde Rheinach hat einen neuen Generalunternehmer verpflichtet zum Bau vom Schulhaus Surbaum. Und zwar die Grossgeneralunternehmung AG. Das bedeutet, man trennt sich von der Steiner AG. Sie hat vor einem Jahr den Zuschlag für den Bau bekommen. Die Firma hat jetzt aber ihr Geschäftsmodell verändert, schreibt die Gemeinde Rheinach. Man trenne sich im besten Einvernehmen, heisst es im Kommuniqué. Die Steiner AG hat letztes Jahr in Baselbiet im Zusammenhang mit einem anderen Schulhausbau für Negativschlagzeilen gesorgt. Der Kanton hat sich von Steiner getrennt, weil es beim Neubau der Sekundarschule Laufen zu Verzögerungen gekommen ist. Die Gemeinde Muttenz schafft CO2-Messgeräte an für die Primarschulen. Muttenz hat gut 110 Messgeräte gekauft. Das hat 10'000 Franken gekostet. Die Geräte zeigen an und schlagen Alarm, wenn die Luftqualität im Klassenzimmer schlecht ist und das Ansteckungsrisiko mit Corona hoch. Die Designmesse Blickfang zu Basel hat am Wochenende 8'200 Besucherinnen und Besucher angezogen. Das teilen die Organisatoren mit. Mit dem sind sie zufrieden. Das Konzept ist aufgegangen mit 100 Labels, die Möbel, Mode und Schmuck präsentiert haben. Nächstes Jahr findet Blickfang dann im März statt. Der FC Basel trennt sich von seinem letztjährigen Nachwuchschef Percy van Lierop. Der Holländer ist auf diese Saison an degradiert worden vom Nachwuchschef zum Leiter der Ausbildung. Jetzt hat man sich geeinigt, dass man getrennte Wege ging, teilt der FCB mit. Junge Wildsäue, das sind herzige Tierli mit hellen Streifen auf dem Rücken. Im Moment hat es besonders viele von ihnen in den Wäldern von Baselbiet. 1500 Frischlinge haben die Jäger gezählt. Das sind 70% mehr als letztes Jahr. So herzig die Tierli sind, sie machen aber auch Probleme. Was für Probleme und wie das der Bestand der Wildsäue geregelt werden kann, diesen Fragen ist der Roland Schnetz nachgegangen, zusammen mit zwei Jägern im Wald zu Liestl.
Ein Horn, eine Flinte und ein Hund. Der Daniel Wenck ist Jäger zu Liestl auf der Sichtere und spielt den Sautod.
Das ist die letzte Jahr. Man tut Tier verblosen, sagt man dem auf der Jagd. Und jedes Tier hat eine eigene Melodie und das vor ist Sautod.
Sautod, ein Ständchen für jedes tote Tier. Etwa 100 Wildzäune heisst hier im Wald auf der Sichtere. Am Tag sehe ich immer sie kaum.
Die Zäuhaken natürlich jetzt genüsslich im Dicken inne. Die tun sich dort verschanzen, in den Brombeeren, in den Jungwüchsen. Und wenn sie Junge haben, dann sagt man dem, der Kessel, die alte, baut noch so mit Aschmaterial so eine kleine Grube und Mulden. Und dort tun sich dann die Jungen, vor allem wenn es ein bisschen kühler ist, an die alte Ahne kuscheln. Und dort verbringen sie den Tag.
1500, also Jungtier, hat er mit seinen Kollegen im Kanton Basel-Land zählt. In der Nacht werden die dann aktiv und gehen auf Futtersuche, zum Beispiel auf die Maisfelder.
Es ist so, dass sie den Stängel abknicken und sich nachher an Maiskolben anmachen. Und es ist dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Sauerei. Das tönt wirklich extrem. Also die Kätschen hier auf dem Zeug summen, dem kann man gut zuhören, wenn man daneben steht. Die lassen sich dann in der Regel auch nicht so zum Konzept ausbringen. Das hört man also gut.
Man hört es nicht nur, man sieht es auch am nächsten Tag. Felder sind vertrampelt, Wiesen umgepflügt. Hier auf der Sichtere war eine ganze Rotte im Feld.
Also wenn wir jetzt an die Säulen herangehen, dann sehen wir, dass die befahren ist. Das heisst, da sind die Säue drin gewesen. Das sieht man gut an den Trittziegeln, also an den Abdrücken der Füßchen. Man sieht, das ist wirklich übersät mit Fußabdrücken. Und die haben sich jetzt hier in der letzten Nacht drinnen gütlich hier.
Freude für die Wildsäue in der Nacht, Ärger für die Bauern dann am nächsten Tag. Die Schäden gehen in die Hunderttausende von Franken. Die Jäger sind gefordert. 800 Tiere müssen sie noch schiessen bis im Frühling. Das sei nicht so einfach, sagt Rudi Schweizer, auch Jäger zu Liestl. Wildsäue sind schlau, sehr schlau. In den letzten Jahren haben sie sich enorm angepasst.
Vor 30 Jahren haben wir auf dem Wald können mit dem Auto anfahren, aussteigen und so schiessen. Ist undenkbar. Ist gar nicht mehr möglich. Heute musst du x Stunden aufwenden, bis du eine erlegen kannst und muss alles stimmen.
Die Wildsäue haben geklärt, sie merken heute viel schneller, wenn ein Jäger kommt und hauen dann ab. Der Rudi Schweizer weiss, von was er redet. Nacht für Nacht beobachtet er die Wildsäue im Wald auf der Sichtere in der Nähe vom Schiessplatz. Er kennt seine Tiere und hat gestaunt. Die Wildsäue, die kennen auch ihn.
Zauen sind extrem lernfähig. Die wissen genau, halt, das weisse Auto, das da hinten fährt. Dort hat es letztes Mal auch geklopft, wo da hinten gefahren ist. Und als ich das Auto gewechselt habe, sie bleiben stehen und haben mir zugeschaut.
Ach, die Wildsäue so schnell lernen, das wollen die Jäger jetzt ausnutzen. Die Wildsäue sollen im Wald bleiben, hier ihr Futter suchen und nicht mehr auf die Felder gehen. Wegen dem haben die Jäger im Wald Stellen eingerichtet, sogenannte Kirrigen, wo die Wildsäue Salz fressen können und auch ein bisschen Futter kriegen. Nicht viel, aber regelmässig und ohne Anstrengung. Es ist auch ein Platz, wo sie keine Angst haben müssen.
Wir tun an diesen Kirrigen absichtlich nicht jetzt einfach hier Frischlinge wegschiessen. Die Sauen sollen sich im Wald wohlfühlen. Der Abschuss tätigen wir jetzt bis in Oktober rein ausschließlich auf den Feldern. Dort machen wir das Leben schwer, sodass sie sich im Wald aufhalten.
Das Leben schwer machen auf den Feldern, aber auch hier nicht wahllos Tiere einfach schiessen. Es sei ganz wichtig, dass kein Muttertier geschossen würde, sagt Daniel Wenk. Eine moralische Frage. Auf keinen Fall dürfe ein Leitbacher eine Chefin von der Rotte geschossen werden.
Die tut die Jungen lehren, was alles so zu lehren ist, damit man in dieser Welt grundsätzlich zu Rang kommt. Und wenn die fehlt, dann gibt es einen sogenannten Sollhaufen. Also das heisst, dann tun die Rotten sich zersplitten und sind nicht mehr geführt. Und durch das kann es dann auch zu grösseren Schäden kommen innerhalb von der Landwirtschaft. Also das ist nicht wirklich gut, wenn man ein Muttertier erlegt.
800 Wildsäue sollten im Kanton Basel-Land noch geschossen werden. Eine ambitionierte Aufgabe, sagt Daniel Wenk.
Es braucht für eine Sau im Schnitt zerlegen ungefähr 20 Stunden. Ansitz auf der Kanzel oben oder den Pirschgang, um zu schauen, wo sie sind, sie aufzuspüren, weil sie eben viel unterwegs sind und an unterschiedlichen Orten. Das macht das Handwerk sehr zeitaufwendig, aber natürlich auch spannend und interessant und abwechslungsreich.
Das sagt Daniel Wenk im Beitrag vom Roland Schnetz.
Regionaljournal Herbstgast.
In der Herbstferie haben wir jeden Abend einen Interviewgast bei uns in der Sendung. Der Auftakt macht heute der Autor Werner Rieser. Er ist zur Winterthur auf die Welt gekommen und seit mehr als 50 Jahren zu Basel daheim. Er hat lange als Sozialarbeiter benachteiligte Kinder und Jugendliche betreut und ist später Geschäftsführer von Pro Senectute bei der Basel geworden. Kurz vor seiner Pensionierung hat Werner Rieser seinen ersten Roman herausgegeben. Walliser Totentanz, die Geschichte von einer vermeintlichen Hexe im Wallis vor 500 Jahren. Seither sind ein halbes Dutzend historische Romane dazugekommen. Werner Rieser schreibt über die Täufer im Berner Oberland, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden, über die Basler Kantonstrennung oder über Verdingbub im 19. Jahrhundert, wo später auf der Suche nach einem besseren Leben auf Georgien ausgewandert ist. Simon Weber hat Werner Rieser zum Interview getroffen.
Werner Rieser, ich möchte anfangen mit dem Roman von Ihnen, der in der Region spielt, hier, in Waldenburg und in Basel. «Revoluzzer» heisst das Buch. Es geht um die Trennung von Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Land. Und vor allem die Zeit, die zu dieser Trennung geführt hat. Warum der Stoff?
Das hat damit zu tun gehabt, dass ich seinerzeit die Fusion von Pro Senectute Basel-Land und Basel-Stadt leite. Und mir ist dann irgendwo bewusst worden, dass die Menschen jenseits von der Birs ganz, ganz, ganz anders sind. Und dann habe ich als zugewanderter Winterthurer mich angefangen interessieren für das Ganze. Dazu ist gekommen, dass die Vorfahren von meiner Frau dort oben waren und dann ist daraus der Roman geworden.
Dort oben, also Vorfahren von ihrer Frau, haben im Oberbasel gewohnt und die Landbevölkerung in diesem Roman, die wird geknechtet, die leidet unter der Willkür von der Basler Obrigkeit. Also mich dünkt, Sympathien in diesem Streit, die sind da ziemlich klar verteilt. Die sind nicht bei Basel.
Das ist ja so, aber vielleicht ist das der Winterthur-Reflex bei mir. Wir haben immer ein Hauptstadtproblem mit Zürich.
Es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen einem Bauer, Mathis Jakob, der lange Leibeigenen ist, und einer Frau aus gutem Basler Haus, Dorothea Stächelin. Ist das realistisch und denkbar, dass es so eine Beziehung gegeben hat?
Ja, also wenn Sie die Literatur anschauen, dann hat es das immer wieder gegeben, diese Missallianzen. Und gerade in seiner Zeit, wo auch ein Teil von der Basler Oberschicht durchaus für die Revolution war, Stichwort Peter Ochs, ist das drin gelegen. Also es hat eine Verbindung zwischen der städtischen Oberschicht, zum Teil von der städtischen Oberschicht und der revolutionären Landbevölkerung.
Was hat sie selber, also wirklich gereizt an diesem Stoff?
Tatsächlich die Trennung, tatsächlich die Auflehnung von diesen Leibeigenen, auch mit dem revolutionären Schwung aus Frankreich. Das habe ich verfolgt, das ist übrigens in jedem von meinen Romanen. Mich interessieren wesentliche Zeiten, historische Zeiten, und wie wirkt sich das aufs Individuum auf, oder wenn ich einmal sage, auf die Kleidung.
Sie haben gesagt, eben, wo Sie die Fusion von Posenektute miterlebt haben, zu Posenektute Beiderbasel, wo Sie Geschäftsleiter gewesen sind, Sie haben so den Unterschied gespürt. Also spüren Sie wirklich auch noch Nachwirkungen heute aus dem Trennungskampf von früher?
Also teilweise schon. Bei mir hat bei der Fusion hat mir ein Mitarbeiter aus dem Baselbiet hat mir gesagt, ich muss verstehen, dass das schwierig sei für Sie. Sie sagen Posamenter und wir sagen Zeidenherren. Und ich habe einen ziemlichen perplex angeschaut, weil mein Grossvater mütterlicherseits, das war ein Sticker gewesen, also ein Sticker im Zürich Oberland, und plötzlich auf die Seite her schien geleitet zu werden, das hat mich irgendwie schon frappiert, ja.
Und der Mitarbeiter hat sie auch klar auf die Stadtseite tun, weil sie halt
weil wohnen. Ich in der Stadt wohne, ja, also obwohl natürlich, weiss Gott, nicht Basler Oberschicht bin.
Sie sind Jahrzehnte ja schon zu Basel, sind auf Anfang 20 hier angekommen. Fühlen Sie sich denn als Basler?
Nein. Also ich sage immer, ich bin zu Winterthur weggegangen, aber zu Basel noch nicht angekommen. Ich rede ja Zürcher Dialekt und man wird identifiziert über den Dialekt. Also im Übrigen habe ich eine grosse Freude, wo der FC Winterthur den FC Basel 6-2 geschlagen hat.
In diesem denkwürdigen Göppspiel Anfangsjahr. Dialekt ist eins und im Kopf... Sind Sie hier daheim?
Im Kopf bin ich sehr daheim. Ja, ich bin sehr, sehr gern in Basel. Ich bin auch sehr, sehr gern im Dreiland. Also, wir sind häufig im Jura, wir sind häufig im Badischen, häufig im Elsass.
Sie haben es vorher kurz erwähnt, es gibt auch den Familiärbezug. Also, es sind Vorfahren von Ihrer Frau, die Sie zum Teil beschreiben in der Revolution. Andere Bücher von Ihnen spielen früher, in späteren Zeiten, im Berner Oberland, im Wallis. Was sind dort die Inspirationsquellen? Sind das auch familiäre Bezüge?
Im Berner Oberland, ja, das sind Täufer. Das ist wieder die Familie von meiner Frau. Das sind Täufer gewesen. Und die Anna Jacobi, dem Ketzerweib, die ist tatsächlich inhaftiert gewesen im Schloss Drachselwald. Und die ist dann verbannt worden in Berner Jura. Im Wallis, ich habe meine ganze Kindheit in den Ferien immer im Wallis verbracht. Ich habe eine Zweitwohnung jetzt im Wallis. Das ist klar, das ist... Das Wallis ist, liebe ich am meisten von den Schweizer Kantonen, doch.
Also Sie müssen schon über etwas schreiben, was Sie gut kennen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss nicht autobiografisch schreiben, das ist für mich nicht sehr wichtig, aber ich finde mich nicht so interessant, aber er muss einen Bezug haben, das ist klar.
Was sich durch Ihre Romane durchzieht, das ist, dass die Hauptfiguren, mit denen meint das Leben wirklich nicht gut. Also die leiden, die werden unterdrückt, sind machtlos oder eben der Obrigkeit ausgeliefert. Warum sind die spannender zum darüber schreiben als vielleicht mächtige?
Es hat zwei Gründe. Also das eine ist, ich habe gelitten unter einem Geschichtsunterricht in der Schule, die Jahreszahlen und die Mächtigen. Und das andere ist, mein erster Beruf war Sozialarbeiter gewesen. Und ich hatte dort sehr viel natürlich mit den Vertrampten zu tun gehabt. Und wie gesagt, und dann hat es mich interessiert, wie hat sich das in anderen Zeiten verhalten, wenn so jemand unter die Räder gekommen ist von der, ich sage jetzt, von der Weltgeschichte, von der Schweizer Geschichte, von der Obrigkeit.
Und es ist brutal, wie sich das auf die Leute auswirkt. Ihre Bücher sind häufig auch harte Kost. Also da, die Leute hungern, sie werden gefoltert, sie werden auf dem Scheiterhaufen verbrennt, sie werden im Krieg effektiv abgeschlachtet oder Mädchen, die vergewaltigt werden, dann, weil sie unehelich schwanger werden, verstoßen werden, an einer verpfusten Abtreibung sterben, etc. etc. Vieles plastischer und härter beschrieben, denke ich, als in anderen historischen Romanen. Muss das sein?
Ich denke es, wenn man nicht will... Wie soll ich sagen, der Idee verfallen, dass Geschichte etwas Tolles ist, dass sie in früheren Zeiten besser war. Ich denke, es ist wichtig, dass man aufmerksam macht auf das Schicksal der kleinen Leute. Also ich denke, ein Söldner hat es nicht einfach gehabt, ein Schweizer Söldner. Frauen haben es ganz übel gehabt, ob das jetzt in der Hexenzeit war oder später. Und ich denke, das vergisst man häufig, wenn man sich um geschichtliche Themen kümmert.
Wird da vieles verklärt?
ich glaube, nicht verklärt, sondern man lässt es anders aus. Also die Geschichte der kleinen Leute wird zu wenig beschrieben, meinte ich.
Sie haben auch gerade die Frauen erwähnt, die häufig wirklich leiden und Opfer sind in ihrem Buch, aber auch sehr, sehr kämpferisch, wahnsinnig widerstandsfähig sind.
Ja, Frauen sind widerstandsfähig, Frauen sind kämpferisch, das ist klar. Kommt dazu, dass ich selber in einem Frauenhaushalt aufgewachsen bin, also eine Mutter, die den CVWT Winterthur gegründet hat. Ich habe meine Ferien im Saastal mit 50 Mädchen von den Mädchen Jungs an Winterthur verbracht.
Also da durchaus prägt.
Weiss Gott.
Frauen haben auch müssen widerstandsfähiger sein, also gerade in früheren Jahrhunderten.
Das ist klar. Also sie sind ja rechtlos gewesen. Sie sind unter der Vormundschaft von ihren Männern gestanden. Von dort her haben sie viel mehr Kräfte gebraucht, um zu überleben. Das ist fraglos, ja.
Es hat in Ihren Büchern auch viele historische Details, also gerade was Schauplätze oder auch Ereignisse angehen, auch historisch für verbürgte Personen wirklich, Begriffe, die heute nicht mehr so geläufig sind. Wie recherchieren Sie?
Also ich gehe nicht an Primärquellen, sondern ich gehe an Sekundärquellen. Also das ist klar, ich lese Bücher darüber. Walliser Totentanz war eine Biografie von Matthäus Schinner. Das sind 1000 Seiten. 1920 geschrieben.
Matthäus Schinner
war der Kardinal, der die Schweizer nach Marignano geführt hat. Und ich bin heute noch stolz darauf, dass ich die 1000 staubtrockenen Seiten durchgelesen habe, und zwar ganz intensiv.
Also Sie wälzen hier wirklich historische Schriften. Lassen Sie es auch irgendwie kontrollieren, ob alles plausibel ist?
Selbstverständlich, selbstverständlich. Das ist einerseits das Lektorat, dann ist, wenn ich zum Beispiel Krankheiten beschreibe, Seuchen beschreibe, Tuberkulose oder weiss ich was, dann lesen mir das zwei Ärzte durch. In der Kaukasischen Symphonie, die jetzt neu rauskommt, dort ist ein Musiker, ein Komponist spielt dort eine relativ wichtige Rolle. Da habe ich einen Musikwissenschaftler, der mir etwa dir sagt, es ist nicht alles ganz falsch, was du geschrieben hast, und dann dürfen wir das noch richtig schreiben.
Wenn Sie noch mal würden anfangen beruflich, würden Sie Historiker werden?
Nie im Leben.
Wieso
nicht? Das ist ein Hobby. Ich bin mit Leib und Seele Sozialarbeiter gewesen. Ich wollte nie will Schriftsteller werden, sondern ich wollte leben. Also richtig leben und nicht aus zweiter Hand. Das ist dann gut für später gewesen.
Eben anfangen Bücher publizieren, haben Sie erst so vor kurz vor der Pensionierung, vor allem in den letzten 10 Jahren. Also vorher haben Sie wirklich Zeit gehabt?
Ich habe immer geschrieben, natürlich. Also ich habe für mich Tagebücher geschrieben, ich habe für Kindergeschichten geschrieben, aber nie mit der Idee, das zu publizieren. Das war wirklich ein freundliches Hobby gewesen.
Und jetzt? Wie viel Raum nimmt sie?
Ich sitze täglich am Computer, ich sitze, wenn ich ins Wallis fahre, am Computer, ich sitze im Wallis am Computer. Also ich würde sagen, ich bin jetzt vielleicht etwa 40% Schriftsteller.
Sie haben schon ganz lange immer geschrieben für sich, aber früher einfach nicht publiziert. Aber etwas von diesen frühen Sachen ist jetzt gerade publiziert worden, und wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, und zwar als Kinderbuch.
Ja, ich habe vor etwa 30, 35 Jahren habe ich für meine Kinder einen Kinderroman geschrieben, Wendelin und Lila. Und dann haben sie ganz begeistert zugelassen, und ich habe ihnen erzählt. Und dann in die Schublade geleitet, wo Corona kam, ist im letzten Frühling, läutet mir die Tochter auf und sagt, könntest du deinen drei Enkel etwas erzählen? Facebook. Nein, nicht Facebook, wie heisst es? Wie es geheim. Dann habe ich das wieder vorgenommen, das erzählt, und die sind derart begeistert gewesen. Und dann ist etwas sehr Zufälliges passiert, dass ich ein Telefongespräch hatte mit Nagel und Kimche, die den Totentanz rausgegeben haben. Und dann sind wir so draufgekommen, haben sie etwas in der Schublade, was haben sie denn noch? Dann sage ich, ich habe ein Kinderbuch. Das interessiert sie ja wohl nicht. Dann sage ich, mal, wir gehen jetzt Jugendbücher und Kinderbücher raus. Dann habe ich es überarbeitet, und jetzt kann ich es den Herbst den Enkelkind mit einer Widmung in die Hand drücken.
Also etwas Positives von Corona.
Genau.
Die Kaukasische Symphonie ist ein Buch, das in den nächsten Tagen rauskommt. Der dritte Teil von einer Serie. Um was geht es dort?
Es geht letztlich um meinen Grossvater und Urgrossvater. Die sind bitter arm ausgewandert aus dem Emmental im 19. Jahrhundert. Sind in Grusini oder Georgien sind sie reich geworden. Sie haben einen Hof gehabt mit 2000 Stück Vieh und haben dann in der Russischen Revolution alles verloren. Und diese Geschichte, die ich romanhaft verarbeite.
Also es ist wirklich in grossen Zügen die Geschichte von auch von ihr, die ganz direkten Vorfahren.
Das ist es. Also mein Vater ist noch dort geboren. Mein Vater hat sein ganzes Leben daheim gehabt, nach seiner Kindheit, Georgien, hat immer davon erzählt. Und heute habe ich das Gefühl, ich müsste das aufschreiben für ihn.
Der dritte Teil von dieser Georgien-Serie, die jetzt gerade rauskommt, das Kinderbuch, was kommt als nächstes?
Der vierte Teil von der Georgien-Geschichte. Und als übernächstes haben die Enkel den zweiten Band verlangt.
Ihnen geht die Arbeit nicht aus. Darf es auch mal vielleicht ein Roman sein, der ganz fiktiv ist?
Das sind Kinderbücher. Die sind völlig fiktiv und das ist sehr, sehr schön, so etwas zu schreiben. Ich habe mich gewundert, wie viel Freude ich hatte, das zu überarbeiten. Doch.
Aber bei den Erwachsenenbüchern, also Roman, dort, der historische Kern, der bleibt ihnen wichtig?
Der bleibt, also falls ich noch eins schreibe, das würde eigentlich zur ganzen Reihe gehören, vom Mittelalter bis heute, das wäre, mich würde noch der Generalstreik interessieren, dort haben wir auch wieder einen Grossvater, der mitgemacht hat.
Das sagt der Autor Werner Rieser im Gespräch mit Simon Weber. Er war heute unser Herbstgast. Unser Herbstgast morgen ist dann Brigitte Horvath-Kählin. Sie ist Seelsorgerin im Rotlichtmilieu. Und wir kommen zum Wetter mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
Zuerst ist es an vielen Orten trocken. Im Verlauf vom Abend und vor allem in der Nacht dann kommt von Süden und Südwesten her wieder kräftiger Regen auf. Morgen Vormittag hört der Regen dann bald einmal auf und bis in den Nachmittag hinein ist es an vielen Orten länger trocken. Zum Teil gibt es dann sogar auch längere sonnige Phasen. Gegen den Abend kommt von Frankreich her neuer Regen auf. Morgen früh zeigt das Thermometer zu Basel 10 Grad. Am Nachmittag werden dann zwischen Terwil und Schweizerhalle etwa 17 Grad erwartet. Am Mittwoch ist es veränderlich und vor allem am Morgen gibt es noch lokal Regen. Den Tag durch ist es trocken und teilweise dann auch sonnig, bevor es am Abend wieder einzelne Schauer geben kann. Das vor allem auf der Jurahöhe oben. Zwischen Laufen und Liestal gibt es am Mittwoch etwa 16 Grad.
So viel von uns für heute. Sie hören uns wieder morgen um 6:30 Uhr. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon der Patrick Künzle.
Das war ein Podcast von SRF.